Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen uns heute zwei Verse aus dem Propheten Jesaja in der Predigt angucken. Von Kapitel 9 des Propheten Jesaja, die Verse 9 und 10. Frohlocke sehr, du Tochter Zion. Jauchze, du Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir. Ein Gerechter und ein Retter ist er, demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, einem Jungen der Eselin. Und ich werde die Streitwagen aus Ephraim ausrotten und die Pferde aus Jerusalem. Und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden, und er wird den Völkern Frieden gebieten, und seine Herrschaft wird reichen von einem Meer zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, worauf freut ihr euch, wenn ihr an die bevorstehende Weihnachtszeit denkt? Oder freut ihr euch überhaupt? Es gibt ja viele Adventslieder und viele Weihnachtslieder, die fordern uns dazu auf, dass wir uns freuen sollen. Zum Beispiel das, was wir gerade eben gesungen haben. Ja, da heißt es, Tochter Zion, freue dich, jauchze laut Jerusalem. Ja, das ist eines der bekanntesten deutschen Weihnachtslieder und ich behaupte mal, dass fast jeder Christ es kennt. Aber Hand aufs Herz, ist es nicht ein bisschen ein komischer Text für ein Weihnachtslied? Ja, so ganz ohne Krippe. Und ohne Hirten und ganz ohne Maria. Dafür aber mit ein paar Wörtern, die man heute entweder gar nicht mehr verwendet oder sogar überhaupt nicht weiß, was sie bedeuten. Ja, das geht ja schon vorne los. Tochter Zion. Ja, was bedeutet das eigentlich? Aber bevor wir diese Frage beantworten, lasst uns erstmal in den Predigttext hineingucken. Ihr habt nämlich bestimmt gemerkt, der Text dieses Liedes, was wir eben gesungen haben, der stammt hier aus dem Propheten Jesaja, aus dem 9. Kapitel. Und dort wird die Tochter Zion aufgefordert, sich zu freuen. Zion, das ist ein Berg in Jerusalem, der Berg, auf dem der Tempel stand. Und Zion wird in der gesamten Bibel aber auch als Bild oder als Wort für die gesamte Stadt Jerusalem verwendet. Und genau das tut Jesaja hier. Ja, er sagt, frohlocke sehr, du Tochter Zion, und jauchze, du Tochter Jerusalem. Und hier haben wir was, was wir im Alten Testament sehr häufig finden. Das ist ein ganz bekanntes Stilmittel, was in der hebräischen Sprache verwendet wird, dass man zweimal dasselbe sagt, nur mit anderen Worten, um seinen Punkt zu unterstreichen. Das heißt, Jesaja sagt hier im Grunde zweimal genau dasselbe. Tochter Zion, freue dich, und jauchze, du Tochter Jerusalem. Tochter Zion bzw. Tochter Jerusalem, das ist in den Propheten ein feststehender Ausdruck für das Volk Gottes. Im Tempel in Jerusalem wohnte Gott symbolisch unter seinem Volk, auf dem Berg Zion. Und alle, die an Gott glauben und die mit ihm Gemeinschaft suchen, die sind Teil dieser Tochter Zions. Das heißt, wenn du heute Morgen hier bist und an Jesus Christus glaubst, dann bist du Teil der Tochter Zions und dann bist du heute Morgen aufgefordert, dich zu freuen. Wenn wir also hören oder singen, Tochter Zion, freue dich, dann sind die Kinder Gottes zu allen Zeiten dazu aufgefordert, sich zu freuen. Wir Christen heute im 21. Jahrhundert, genauso wie die Menschen zur Zeit, als Jesus hier auf der Erde war vor 2000 Jahren, und auch die Juden vor 2500 Jahren, die zu der Zeit lebten, als Jesaja diese Prophezeiung gegeben hat. Versetzen wir uns doch mal in die Lage hinein von den Menschen, die diese Prophezeiung von Jesaja bekommen haben. Wie war ihre Situation? Wie lebten sie? Und ich glaube, man kann deren Situation am besten mit dem Wort ernüchternd zusammenfassen. Jesaja lebte kurz vor dem Jahr 500 vor Christus in Jerusalem. Und knapp 100 Jahre zuvor hatten die Babylonier das gesamte Volk Israel nach Babylon in die Gefangenschaft verschleppt. Da spielte dann zum Beispiel die Geschichte von Daniel, die wir letzte Woche gehört haben. Und dann waren vor einigen Jahrzehnten Teile des Volkes Gottes wieder zurück nach Jerusalem gekommen. Der persische König hatte ihnen erlaubt, sie dürfen zurückkehren. Und voller Euphorie waren sie zurückgekommen nach Jerusalem und was sie vorfanden, war ein Trümmerhaufen. Jerusalem war eine Ruinenstadt, die knapp 100 Jahre vorher Nebukadnezar dem Erdboden gleichgemacht hatte. Die Häuser waren kaputt, die Stadtmauer war kaputt und das Schlimmste war, auch der Tempel war kaputt. Voller Begeisterung kamen sie zurück und fingen an, den Tempel wieder aufzubauen. Aber irgendwann kamen die ersten Probleme. Und als dann mehr und mehr Widerstand von außen kam, haben sie irgendwann aufgehört, den Tempel weiterzubauen und sich gedacht, naja, bauen wir erstmal unsere eigenen Häuser. Ja, und auch geistlich hatte das Volk nicht viel gelernt. Man könnte ja denken, Gott hatte sie bestraft für ihre große Rebellion, dadurch, dass er sie nach Babylon ins Exil geführt hatte. Und jetzt sind sie zurückgekommen, jetzt müssten sie doch eigentlich ihre Lektion gelernt haben. Und tatsächlich war es jetzt so, dass sie nicht in dieser krassen Rebellion gegen Gott lebten, wie die Juden vor der babylonischen Gefangenschaft. Aber es war auch nicht so, dass wir unbedingt sagen können, dass sie geistliche Vorbilder waren. Sie folgten Gott zwar irgendwo nach, aber nicht von ganzem Herzen. Sie waren entmutigt, denn die großen Hoffnungen, die sie damit verbunden hatten, wieder in Jerusalem zu sein, die hatten sich nicht erfüllt. Und vielleicht geht es dir heute Morgen ja ganz ähnlich. Vielleicht bist du schon eine Weile Christ. Am Anfang warst du vielleicht begeistert und euphorisch. Jesus hat mir meine Sünden vergeben. Aber irgendwie ist so mit der Zeit dein christliches Leben Routine geworden. Ja, es geht dir jetzt nicht richtig schlecht. Aber richtig gut geht's dir auch nicht. Irgendwie könnte es mehr vorangehen im Leben. Irgendwie sollte das Leben als Kind Gottes doch irgendwie erfolgreicher, irgendwie spannender, irgendwie radikaler sein, als es das zurzeit ist. Vielleicht ernüchtert dich auch von Zeit zu Zeit die generelle Situation der Christen hier in Deutschland und im Westen insgesamt. Ja, auf vielen Gebäuden, wo Kirche draufsteht, ist Kirche gar nicht mehr drin. Und die Zahl der Christen geht zurück. Der Einfluss des Christentums auf unsere Gesellschaft auch. Es gab doch bessere Zeiten, um Christ zu sein, hier in Deutschland, oder? Wenn du dich in der Beschreibung, die ich eben gegeben habe, irgendwo wiederfinden kannst, dann geht es dir nicht viel anders als dem Volk Israel damals vor 2500 Jahren. Es war nicht so, dass sie Todesangst litten oder beinahe verhungert wären. Aber wirklich frei, wirklich geistlich gesund, wirklich fröhlich waren sie nicht. Ja, ihr oberster Herr war der persische König. Und dieser persische König, der war den Juden wohlgesonnen. Hatte ihnen ja immerhin erlaubt, sie dürfen zurückkehren nach Jerusalem. Aber sie mussten ihm auch viele Steuern zahlen. Ja, und Nachrichten vom König, die waren nicht beliebt. Denn in den meisten Fällen waren Nachrichten vom König so, dass man mehr Geld bezahlen musste. Und in diese Situation schickt Gott seinen Propheten Sacharja. Und Gottes Botschaft durch Sacharjas Mund an sein Volk lautet, ich fasse mal Vers 9 zusammen, ihr Kinder Gottes, freut euch, weil euer König zu euch kommt. Und vielleicht haben sich die Hörer damals die Frage gestellt, freuen ich, wo alles so mittelmäßig ist, so ernüchternd, und das, weil der König kommt? Ja, um neue Steuern zu erheben oder was? Ich weiß nicht, ob viele der Hörer so gedacht haben. Aber ich möchte dich heute Morgen dazu ermutigen, gut zuzuhören und dich ganz neu oder vielleicht auch zum ersten Mal daran zu erinnern beziehungsweise dir bewusst zu machen, warum es die beste Nachricht der Welt ist, dass unser König kommt. Mein Thema für heute Morgen ist, unser König kommt zu uns. Erstens, um uns Rettung zu schenken, zweitens, um uns Frieden zu schenken und drittens, um uns Freude zu schenken. Unser König kommt zu uns, um uns Rettung zu schenken, um uns Frieden zu schenken und um uns Freude zu schenken. Freut euch, denn euer König kommt. Das ist Sacharjas Botschaft. Und die erste Frage, die sich die Zuhörer damals gestellt haben dürften, wer ist denn dieser König, über den wir uns freuen sollen? Meint Sachaja den persischen König oder irgendeinen König danach? Heute, 2500 Jahre später, können wir diese Frage ganz sicher beantworten. Dieser König ist Gott selbst. Oder genauer gesagt, es ist die zweite Person der Dreieinigkeit, Jesus Christus. Woher weiß ich das? Ganz einfach, das Neue Testament verrät es uns. Sowohl Matthäus als auch Johannes in ihren Evangelien sagen, Jesus ist die Erfüllung von Sachaja 9, Vers 9. Zum Beispiel Matthäus 21, wir haben es eben schon gelesen in den Versen 4 und 5. Das geschah aber, auf das erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht, Sachaja 9, Vers 9, sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir sanftmütig und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen, dem Jungen eines Lasttiers. Und diese Verse stammen aus folgender Geschichte. Auch die haben wir eben gelesen. Es war ganz am Ende von Jesu Leben hier auf der Erde. In einer Woche würde er gekreuzigt werden. Und mit seinen Jüngern wanderte er von Galiläa im Norden von Israel in den Süden nach Judäa, nach Jerusalem. Und noch war die Stimmung im Volk für ihn. Tausende bejubelten ihn, als er dort auf einem kleinen Esel in die Stadt hineinritt. Und die da jubelten, waren die Nachfahren von Sachaja und all den anderen Juden, die ursprüngliche Botschaft gehört hatten. Und sie freuten sich über den König, der endlich kam, auf den sie seit Sachaja mehr als 500 Jahre gewartet hatten. Aber irgendwas passte nicht so richtig zum Bild des Königs. Denn Jesus, der König, ritt auf einem kleinen Esel in die Stadt hinein. Und wenn man die Geschichte liest, dann wird eine Sache sehr deutlich. Jesus wollte unbedingt auf diesem jungen Esel reiten. Und damit erfüllte er die Prophezeiung aus Sachaja 9. Nämlich, dass der König, über den man sich freuen soll, auf einem jungen Esel reitet. Aber was ist daran so besonders, wenn ein König auf einem jungen Esel reitet? Ganz einfach. Könige ritten damals nicht auf Eseln, sondern auf Pferden. So wie Könige das eben machen. Auf Eseln ritten höchstens Bauern. Meistens waren Esel Lasttiere. Esel galten als Arbeiter, während Pferde als prächtig, majestätisch groß galten. Vor ziemlich genau 120 Jahren war es der deutsche Kaiser Wilhelm II., der auf Staatsbesuch in Jerusalem war. Und weil er der Kaiser war, war sein Plan, auf einem schneeweißen Pferd nach Jerusalem reinzureiten. Das war gar nicht so einfach, sodass man einiges an den Straßen ausbessern musste, damit das überhaupt so funktionierte, wie sich der deutsche Kaiser das so vorstellte. Und als Kaiser Wilhelm II. Dann zurückkam nach Deutschland, dann erzählte man sich hinter vorgehaltener Hand, dass man in Jerusalem sogar ein komplettes Stadttor abgerissen habe, damit der Kaiser hoch oben auf seinem weißen Pferd da durchreiten könnte. Das stimmte zwar nicht, aber so stellte man sich eben einen Kaiser vor. Wenn ein Kaiser in eine Stadt reinreitet, in dem Fall sogar nach Jerusalem, dann gibt man ihm ein weißes Pferd und wenn es nötig ist, reißt man dazu sogar ein Stadttor ab. Bei Jesus war das damals anders. Er war König. Er war mächtig. Er zeigte sogar, dass er mächtiger war als alle Könige, die vor oder nach ihm gelebt haben. Wenn ihr mal lesen wollt, Markus Kapitel 4 das Ende und Markus Kapitel 5 sind insgesamt ungefähr 60 Verse. Und in diesen 60 Versen wird deutlich, Jesus hat die Macht über alle Krankheiten, über den Tod, über alle Mächte der unsichtbaren Welt und über die Naturgewalten. Das sind vier Dinge, über die hat kein König auf dieser Welt Macht. Krankheiten, Tod, Naturgewalten und die unsichtbare Welt. Jesus hatte diese Macht. Jesus, der alles erschaffen hat. Ja, er ist der, von dem die Bibel sagt, dass er jedes einzelne Atom im Universum zusammenhält. Und wenn er es nicht tun würde, würde alles auseinanderfallen. Er ist der, der das ganze Universum, dessen Ende wir nicht kennen, in seiner Hand hält. Ich habe gestern gelesen, dass sich das Universum pro Stunde um 1,5 Milliarden Kilometer ausdehnt. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Aber eins ist klar, das Universum ist riesig, riesig groß. Und Jesus hält es in seiner Hand und er hält jedes Atom dieses Universums zusammen. Aber an diesem Tag, vor 2000 Jahren, ritt dieser nicht nur mächtige, sondern allmächtige König so unglaublich unköniglich nach Jerusalem rein. Ohne Krone, ohne königlichen Mantel, ohne Armee, auf einem Esel und dann noch auf einem kleinen Esel. Ja, ich weiß nicht, wie das aussah. Gut möglich, dass seine Beine beinahe auf den Boden geschleift haben. Es sah vermutlich ein bisschen lächerlich aus und schon gar nicht königlich. Aber Jesus ritt ganz bewusst so in die Stadt ein, weil er nicht gekommen war, um uns in erster Linie seine Macht zu demonstrieren, sondern um uns zu retten. Mein erster Punkt, unser König kommt zu uns, um uns Rettung zu schenken. Schaut nochmal rein in Sacharja 9, Vers 9. Wie wird der König in Vers 9 beschrieben, über den wir uns freuen sollen? Das heißt dort, er ist ein Gerechter und ein Retter. Und die meisten von euch, die die Botschaft des christlichen Glaubens gut kennen, denken sich, ja klar, ja, Jesus ist der Retter. Ja, schon der Name Jesus bedeutet ja Retter. Aber damals war das für die Menschen gar nicht klar. Wie gesagt, wir hatten gesehen, zur Zeit von Sacharja waren die Menschen mit ihrer Situation nicht wirklich zufrieden. Und zur Zeit von Jesus, 500 Jahre später, hatte sich das nicht wirklich geändert. Ja, jetzt herrschten zwar nicht mehr die Perser über die Juden, sondern die Römer. Aber das Volk Gottes hatte immer noch kein Recht auf Selbstbestimmung. Sie zahlten ihre Steuern nicht mehr an den persischen König, sondern an den Kaiser in Rom. Sie hatten keinen wirklichen König, so wie sie sich das wünschten. Es war alles nicht so, wie man es haben wollte. Und deswegen sehnten sie sich nach dem König. Nach dem König, der sie retten würde. Nach dem König, der unter anderem in Sacharja 9 verheißen war. Einer, der gerecht herrschen würde. Und der sie gleichzeitig von den Römern befreien würde. Eben retten würde. Aber das hatte Jesus nicht vor. Er wollte sein Volk nicht von den Römern befreien, sondern von einem viel schlimmeren Feind, nämlich der Sünde. Wisst ihr, wenn es nur um die Befreiung von den Römern gegangen wäre, dann hätte Gott einfach einen Mann schicken können. Nicht selber kommen müssen, sondern irgendeinen Mann schicken können, ihm Kraft geben können und dieser Mann hätte dann für Ruhe gesorgt. So in etwa wie im Alten Testament im Richterbuch. Gott rüstet einen Mann aus mit seinem Geist, der kommt, vertreibt die Feinde und Ruhe ist. Aber das Problem war, es ging um einen schlimmeren Feind als die Römer. Und deswegen musste Gott selbst kommen. Warum? Der Heidelberger Katechismus beantwortet uns die Frage in Frage 17. Er stellt dort die Frage, ich sag's mal ein bisschen in meinen eigenen Worten, warum muss der Retter wahrer Gott sein? Warum konnte es kein Mensch sein, kein einfacher Mensch? Nur so konnte er die Last des Zornes Gottes ertragen und uns die Gerechtigkeit und das Leben erwerben und wiedergeben. Jesus selbst sagte über sich in Markus 10, Vers 45, denn auch der Sohn des Menschen, und mit Sohn des Menschen meint er sich selbst, der ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, wie es eigentlich für einen König normal ist, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Aber obwohl Jesus ganz und gar Gott war und ganz und gar Gott blieb, kam er nicht einfach kurz vorbei, sondern er wurde Mensch, genau wie wir. Und auch diese Frage beantwortet uns der Heidelberger Katechismus. Warum musste der Retter zugleich wahrer Mensch sein? Und die Antwort ist, weil die Gerechtigkeit Gottes erfordert, dass die menschliche Natur, die gesündigt hat, für die Sünde bezahlt. Jedoch kann einer, der selbst ein Sünder ist, nicht für andere bezahlen. Jesus kam in diese Welt als wahrer Gott und wahrer Mensch, um unseren schlimmsten Feind, die Sünde, zu besiegen. Und deswegen ritt Jesus auf einem Esel, nicht auf einem Pferd. Deswegen lag er in einer Futterkrippe, nicht in einem goldenen Bettchen mit Seidenbettwäsche. Deswegen wurde er in einer einfachen Hütte geboren, nicht in einem Palast. Deswegen wurde er mit einer Dornenkrone gekrönt, nicht mit einer goldenen Krone. Deswegen betont Sacharja so deutlich, dass der, der kommt, einerseits ein unglaublich mächtiger und gerechter König ist, und wir sehen im Neuen Testament, er ist sogar Gott selbst, aber dass er andererseits sich selbst ganz klein gemacht hat. In der Schlachter 2000 Übersetzung steht in Vers 9 das Wort, er war demütig. In anderen Übersetzungen das Wort arm. Im Hebräischen bedeutet das Wort wörtlich übersetzt sowas wie niedrig gestellt. Und dann kann man im übertragenen Sinn eben sagen, elend, arm, demütig, ja sogar leidend steckt in dem Wort drin. Beides war nötig, um uns von unserer Sünde zu retten. Als Jesus damals nach Jerusalem ritt, da riefen die Juden voller Begeisterung, Hosianna, gepriesen sei der, welcher kommt, im Namen des Herrn, der König von Israel. Sie hatten verstanden, der König, der im Buch Sacharja und an vielen anderen Stellen im Alten Testament angekündigt war, das ist Jesus. Aber das Tragische ist, in der Woche danach änderte sich das drastisch. Den obersten Juden gelang es, die Stimmung gegen Jesus zu wenden. Eine Woche später schrie die Volksmenge, die eben noch Jesus begeistert begrüßt hatte, kreuzige ihn, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Warum? Das Problem ist, dass die Juden die Verheißungen des kommenden Königs im Alten Testament nur irgendwie halb gelesen haben. Ja, das kann man an den beiden Versen aus Sacharja gut sehen. Schaut nochmal rein. Im ersten Teil von Vers 9 wurden die Juden aufgefordert zu Freude. Und das las man gerne. Ja, jeder mag es, wenn es einen Grund zur Freude gibt. Und dann in der zweiten Hälfte von Vers 9 ist die Rede davon, dass der König ein Retter ist. Auch das mochten sie. Er wird sie von den Römern befreien, glaubten sie. Aber dann heißt es, dass er arm und elend ist. Und dass der kleine Esel, auf dem er reitet, dafür ein Symbol ist. Und diesen Teil, den blendeten sie völlig aus. Und dann lasen sie direkt weiter in Vers 10. Und da ist davon die Rede, dass der König Frieden bringt und ein riesiges Reich regiert. Und das mochten sie wieder. Diesen Teil, dass er arm und elend und demütig ist, den überlasen sie irgendwie. Den wollten sie nicht so richtig wahrhaben. Und als sie Jesus zujubelten, glaubten sie, dass er ein mächtiger König ist, der jetzt nach Jerusalem kommt, der jetzt eben die Römer vertreibt, sich auf den Thron setzt, im Palast und ein riesiges Reich regiert. Das Reich, von dem in Vers 10 die Rede ist. Aber Jesus machte gar keine Anstalten dazu. Er kam nicht, um zu regieren, sondern um zu sterben. Die Juden sahen zwar Jesus auf diesem kleinen Esel sitzen, vermutlich ein bisschen lächerlich, aber sie verstanden nicht, was das bedeutete. Und als Jesus eine Woche lang nichts gegen die Römer in Jerusalem unternahm, da war der größte Teil der Bevölkerung so enttäuscht, dass sie sich leicht dazu bringen ließen, kreuzige ihn zu brüllen. Zwischen Hosianna und kreuzige ihn lag nur eine Woche. Und das Problem war, dass sie nur das aus dem Alten Testament glaubten, was sie hören wollten. Ja, ein König, der arm und niedrig ist, das klammerten sie gerne aus. Und wisst ihr was? Ich glaube, wir heute im 21. Jahrhundert stehen in derselben Gefahr. Ja, schauen wir in unsere Gesellschaft, da redet man gerne vom lieben Gott. Und dieser liebe Gott, von dem man redet, ja, irgendwo hat er was mit dem Gott der Bibel zu tun. Er ist irgendwie ein hohes Wesen, das da ist und was alles sieht, das auf uns herabblickt. Aber er ist eben auch nur lieb. Und vor allem total harmlos. Aber wir stehen ja nicht in der Gefahr, so zu denken. Ja, wir gehen ja in die Gemeinde und wir kennen Gott und wir kennen die Bibel. Wir haben kein falsches Bild von Gott. Wirklich? Sind wir nicht auch oft geneigt, manche Dinge aus der Bibel einfach auszublenden? Ja, zum Beispiel, wir lieben es, dass Jesus uns vergeben hat. Das nehmen wir total gerne an. Aber wie ernst nehmen wir ihn, wenn er von uns fordert, dass wir so, wie er uns vergeben hat, auch von Herzen unseren Mitmenschen vergeben? Ja, oder wir sind super dankbar dafür, dass Jesus so unglaublich freigebig alle unsere Schulden bezahlt hat. Aber wie ernst nehmen wir es, wenn er von uns fordert, mit unserem eigenen Geld freigebig zu sein? Wir nehmen Jesus gerne als Retter, der uns in den Himmel bringt. Aber wie sehr ordnen wir uns im Alltag als König unter, Zum Beispiel bei der Frage, wie wir unsere Zeit verbringen. Wir bekennen, dass unsere eigentliche Heimat im Himmel ist. Aber wie oft sind wir dabei, uns viel mehr Schätze hier auf der Erde zu sammeln? Vielleicht sagt sich jetzt der ein oder andere von euch, ja gut, die Juden damals haben die zweite Hälfte von Vers 9 zwar überlesen, und ja, auch wir müssen aufpassen, dass wir nicht die Teile der Bibel überlesen, die wir vielleicht nicht so sehr mögen. Aber was ist denn dann mit Vers 10? Der König sollte doch der ganzen Welt Frieden bringen, steht doch da. Ich lese nochmal Vers 10. Gott sagt, und ich werde die Streitwagen aus Ephraim ausrotten. Und die Pferde, wir können auch sagen Kriegspferde, aus Jerusalem. Und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden und er, gemeint ist der König, wird den Völkern Frieden gebieten und seine Herrschaft wird reichen von einem Meer zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Jesus war zwar demütig und klein und elend, ja, das glauben wir heute, damals, als er für uns gestorben ist, aber waren die Juden nicht im Recht, dass sie von ihm forderten, jetzt tatsächlich Frieden zu bringen? Ich meine, schließlich lebten doch nicht nur die Juden vor 2000 Jahren in einer Welt, die alles andere als friedlich war, sondern wir auch heute, 2000 Jahre später, leben doch immer noch in einer Welt, die alles ist, nur nicht friedlich. Was ist mit Vers 10? Ist das nicht ein berechtigter Einwand? Und die Antwort auf diese Frage lautet kurz zusammengefasst: Der König kommt nicht einmal, sondern er kommt zweimal. Das erste Mal, vor 2000 Jahren, kam er klein und niedrig. Er wurde Mensch. Er sah nicht aus wie ein König, so auf seinem kleinen Esel oder blutüberströmt mit einer Dornenkrone auf dem Kopf am Kreuz. Und doch gründete er ein Königreich. Für die Menschen zur Zeit von Sacharja, die diese Prophezeiung bekommen haben, lag das in der Zukunft. Für uns liegt das in der Vergangenheit. Wir können es im Neuen Testament nachlesen. Aber dann lesen wir auch, dass Jesus ein zweites Mal wiederkommen wird. Und dann wird er wiederkommen, das Königreich, was er damals begründet hat, zu vollenden. Und wenn er kommt, dann wird er diese Erde hier zerstören und er wird einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Und dann erfüllt sich diese Prophezeiung hier aus Sacharja, dass Jesus Frieden schaffen wird. Wohin? Bis an die Enden der Erde. Mein zweiter Punkt: Unser König kommt zu uns, um uns Frieden zu schenken. Ganz grob können wir sagen, Vers 9 hat sich vor 2000 Jahren erfüllt, als Jesus das erste Mal kam. Um das auf den Punkt zu bringen, saß er auf einem kleinen, grauen, mickrigen Esel. Und Vers 10 beschreibt sein zweites Kommen in der Zukunft. Und dann wird Jesus das Böse ausrotten, die Bösen bestrafen und uns für immer zu sich holen. Und er wird vor allem ewigen Frieden schaffen. Und interessant ist, auch dann wird Jesus reiten. Aber nicht mehr auf einem kleinen, jungen Esel. Erinnert ihr euch an Offenbarung Kapitel 19, was wir eben gelesen haben? Ich lese noch mal einige Verse. Johannes sieht dort in den Himmel und er schreibt: Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd. Und der darauf saß, heißt der Treue und der Wahrhaftige. Und in Gerechtigkeit richtet und kämpft er. Seine Augen aber sind wie eine Feuerflamme und auf seinem Haupt sind viele Kronen. Und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem Gewand, das in Blut getaucht ist. Und sein Name heißt das Wort Gottes. Und er trägt an seinem Gewand und an seiner Hüfte den Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Das ist derselbe Jesus, wie der, der auf einem kleinen grauen Esel nach Jerusalem geritten ist. Derselbe Jesus, der blutüberströmt am Kreuz hing. Aber es ist ein ganz anderes Auftreten. Statt kleinem, mickrigen Esel, ein großes, weißes, prächtiges Pferd. Und das ist das, worauf wir warten, in unserer friedlosen Welt. Und deswegen ist Advent auch nicht nur ein Rückblick darauf, dass Jesus in diese Welt gekommen ist. Es ist gerade auch ein Ausblick und ein Warten darauf, dass Jesus ein zweites Mal wiederkommen wird und sich auch Vers 10 erfüllt. Aber ist es tatsächlich so, dass Jesus bei seinem ersten Kommen überhaupt keinen Frieden gebracht hat? Auf den ersten Blick scheint es so zu sein. Bevor Jesus kam, gab es Krieg. Und seitdem gibt es auch Krieg. Und dabei fanden die schlimmsten Kriege der Menschheitsgeschichte in den letzten gut 100 Jahren statt. Und doch auch auf der kleinen Ebene, so zwischenmenschlich, ist nicht alles friedlich. Konflikte auf dem Arbeitsplatz sind alltäglich. Die Scheidungsrate ist unverändert hoch. Viele Familien sind zerstritten. Hat Jesus, der Friedefürst, wirklich Frieden gebracht? Doch, hat er. Er hat sogar Frieden an der schlimmsten Front überhaupt gemacht. Nicht an der Front zwischen Menschen und Völkern, aber an der Front zwischen den Menschen und ihm, dem ewigen, heiligen, gerechten Gott. Und um diesen Frieden zu schaffen, ging er damals nach Jerusalem. Weil er wusste, der schlimmste Feind des Menschen sind nicht die kriegerischen Römer. Der schlimmste Feind des Menschen sind auch nicht andere Menschen. Der schlimmste Feind des Menschen ist der gerechte Gott selbst. Und diesen Krieg beendete er damals, als er ins Kreuz ging, die Feindschaft zwischen Gott und den Menschen wegnahm und Frieden schuf. Zwischen Gott und jedem, der an ihn glaubt. Dabei ist die Feindschaft zwischen Gott und den Menschen nicht die Schuld Gottes gewesen, sondern unsere Schuld. Und so schreibt Paulus dann in Kolosser 1, Vers 19 und 20, ich sag's etwas in meinen eigenen Worten, denn es gefiel Gott dem Vater, durch Jesus alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes. Auch wenn wir nach wie vor in einer Welt leben, voller Kriege, Streitigkeiten und persönlichen Konflikten, an der entscheidenden Front in unserem Leben herrscht Frieden, wenn wir an Jesus Christus glauben. Frieden zwischen uns und Gott. Und deswegen, weil wir durch den erniedrigten Jesus auf dem kleinen Esel Frieden mit Gott haben, Vers 9, und weil wir durch den erhöhten Jesus auf dem weißen Pferd für alle Ewigkeiten wirklichen Frieden erleben werden, deswegen geht auch an uns die Aufforderung, freue dich sehr, Tochter Zion, und frohlocke, Tochter Jerusalem. Irgendwie ist es so, dass ich mich dieses Jahr ganz besonders auf die Weihnachtszeit freue. Ja, als Kind habe ich das auch gemacht. Damals waren es vor allem die Geschenke, auf die ich mich gefreut habe. Jetzt ist das ein bisschen anders geworden. Ich freue mich vor allem auf die freie Zeit, auf Zeit mit Menschen, die mir wichtig sind, mal wieder lesen zu können. Und ich glaube, es ist auch überhaupt nichts dabei, sich darauf zu freuen. Und doch habe ich in der Vorbereitung für diese Predigt gedacht, wenn es das ist, worauf ich mich am meisten freue, bin ich dann nicht ein bisschen wie die Israeliten zur Zeit von Jesus? Wisst ihr, wenn mein größtes Problem im Moment beruflicher Stress und fehlende Ruhe wäre, dann wäre das Beste an der Weihnachtszeit, endlich mal Ruhe zu haben. Aber dafür hätte es nicht Weihnachten geben müssen. Dafür hätte Jesus nicht Mensch werden müssen. Dafür hätte der König nicht arm, elend und demütig werden müssen. Es gibt noch ein anderes Problem, wenn ich meine Freude in der Advents- und Weihnachtszeit davon abhängig mache. Dann hängt nämlich meine Freude davon ab, ob ich diese Dinge tatsächlich habe. Ja, manche Menschen können sich nicht so auf Weihnachten freuen. Oder man freut sich darauf, wenn man es erwartet, aber wehe, es läuft dann nicht alles so schön gemütlich, entspannt und ruhig, wie man sich das wünscht. Was ist dann? Und deswegen möchte ich dir und mir heute Morgen die Frage stellen zum Schluss, worüber freust du dich am meisten, wenn du an Advent und Weihnachten denkst? Mein dritter Punkt, unser König kommt zu uns, um uns Freude zu schenken. Worauf freust du dich am meisten? Und es hängt ein Stück weit von der Frage ab, was du für dein größtes Problem hältst. Ist dein größtes Problem, dass deine Umstände, deine Situation im Moment nicht so ist, wie du sie gerne hättest? Gott hält deine Sünde für das größte Problem. Die Sünde, die dich von ihm trennt. Alle anderen Probleme in deinem Leben kann er mit einem Augenzwinkern lösen. Für dieses Problem musste er Mensch werden. Und er ist Mensch geworden, damit du leben kannst. Und nochmal die Frage, worüber freust du dich in diesem Advent? Ja, wenn wir verstanden haben, dass Gott selbst Mensch wurde und als unser König in diese Welt kam, um uns vor dem ewigen Tod zu retten und uns dafür das ewige Leben zu schenken, sollte es uns nicht froh machen, egal was es sonst für Baustellen in unserem Leben gibt? Und diese Baustellen hat jeder von uns. Sollte uns das nicht froh machen, egal wie ernüchtert wir vielleicht sind? So wie die Juden zur Zeit von Zacharia. Sollte es nicht alle Freuden, die es vielleicht in der Weihnachtszeit auch noch gibt, und über die wir uns von Herzen freuen dürfen, in den Schatten stellen? In Vers 9 wird zunächst einmal nur Jerusalem dazu aufgefordert, sich zu freuen. Und ich habe anfangs ganz mutig behauptet, das gilt für alle Kinder Gottes zu allen Zeiten. Ja, auch wir heute im Jahr 2018 gehören zu denen, die dazu aufgefordert sind, sich zu freuen. Und die Frage ist, wieso kann ich das einfach behaupten? Das ist ganz einfach. Vers 10 erklärt uns das. Denn der König, von dem in Vers 9 die Rede ist, der ist nicht nur König über den Berg Zion. Er ist nicht nur König über die Stadt Jerusalem. Er ist nicht nur König über das ganze Land Israel. Vers 10, zweite Hälfte. Und er, der König, wird den Völkern Frieden gebieten. Und seine Herrschaft wird reichen von einem Meer zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Übersetzt bedeutet das, sich freuen über den König dürfen alle Menschen, die auf ihn warten, egal zu welchem Volk sie gehören, egal in welcher Stadt sie leben. Und deswegen ist diese 2500 Jahre alte Botschaft ein Grund zur Freude. Nicht nur für die Leute damals, sondern auch für dich heute Morgen hier im Jahr 2018. Und nicht nur ein Grund zur Freude übrigens, sondern ein Grund zu großer Freude. Ja, im Lied Tochter Zion heißt es, freue dich. Wir werden dazu aufgefordert, uns zu freuen. Hier in Zacharia, in Kapitel 9, Vers 9, werden wir sogar aufgefordert, uns sehr zu freuen. Und deshalb möchte ich dich heute Morgen ermutigen, dich in dieser Adventszeit zu freuen. Mehr zu freuen, als über die Dinge, über die du dich sonst so freust. Oder vielleicht gerade zu freuen, obwohl es für dich zurzeit nicht viel anderes gibt, worüber du dich freuen kannst. Dich daran zu erinnern, dass der König einmal gekommen ist, arm, elend, demütig auf einem kleinen Esel, um dir deine Sünde wegzunehmen. Und daran gleichzeitig zu erinnern, dass er ein zweites mächtig, herrlich, richtend auf einem großen weißen Pferd, um dir ewigen Frieden zu schenken. Amen.